Barhill Records. Der Talk.
Hallo, hier ist Barhill Records, der Talk. In jeder Folge stellen wir KünstlerInnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld des Indie-Labels vor. Zu Gast in Folge 11 ist der in Köln lebende Musiker Roman Biewer, der unter dem Namen Dissolver agiert. Statt mit L wird der Name mit Ausrufezeichen geschrieben. Im August 2021 erschien über Barhill Records sein Album Lagerkoller und jüngst digital die Single mit den beiden Songs Raus aus der Überforderung und Tanz den Distanz. Derzeit arbeitet er an seinem neuen Album Die völlige Abwesenheit von Punk, das in 2025 erscheinen wird. Hallo Roman, alias Dissolver, wie geht's dir?
Hi, Samstag, Vormittag, Mittag eigentlich schon. Mir geht's ganz gut. Und selbst?
Mir geht's auch gut, ja. Es ist der 12. Oktober, Samstag, nur zur Transparenz. Du hattest im Vorfeld der Veröffentlichung deiner neuen Doppelsingle Raus aus der Überforderung und Tanz den Distanz etwas Bammel. Die kam gestern auf den Markt, digital. Warum und geht es dir mittlerweile besser?
Das Feedback war ganz gut, von daher geht es mir inzwischen besser. Mir ging es auch nicht schlecht. Warum hatte ich Bammel? Ja, einfach weil ich finde, dass halt, also Tanz in Distanz finde ich eine super Nummer. Da hatte ich irgendwie jetzt keinen Bammel, die rockt, die funktioniert. Raus aus der Überforderung fand ich immer so ein bisschen, ja, so ein kleines Wagnis, ne, weil es halt musikalisch im Prinzip so ein bisschen, würde ich fast sagen, so eine Art New Order Song ist. Und am Ende so ein Dinosaur Junior Gitarren-Solo kommt, was ich irgendwie auch lange nicht mehr gemacht habe, sowas. Und dann aber so ein deutscher Text drauf. Auf den Text selbst bin ich eigentlich relativ stolz. Aber diese Kombi, die ich da gewählt habe, da war ich halt sehr unsicher, wie das so ankommen wird. Ne? Also werden die Leute, die eigentlich die Musik gut finden können oder würden, ne, so weil, keine Ahnung, die jetzt so auf sowas Dissolver, sowas New Order, Dinosaur Junior mäßige stehen, werden die das mit dem Text dann auch gutieren und so. Das sind dann immer so diese Gedanken, die ich so im Vorfeld habe. Keine Ahnung, ob das normal ist, aber bei mir ist es normal.
Bestimmt haben das andere auch. Gehen wir doch etwas in der Zeit zurück. Du lebst in Köln, bist aber kein gebürtiger Kölner. Woher stammst du und wie alt bist du überhaupt, wenn du das verraten magst?
Ja, das Eppes bei dir hat das jetzt schon halb verraten. Ich komme wie du ursprünglich aus dem Saarland, bin in Dillingsaar geboren, in Honsrath aufgewachsen. Das liegt zwischen, ja, so grob zwischen, also Gemeinde Becking liegt zwischen Merzig und Dillingen, also so quasi genau zwischen dem industriellen und dem ländlichen Saarland. Bin inzwischen 47, ich kaum glauben kann, und lebe jetzt aber schon eine ganze Weile in Köln, genau.
Wann und wieso hat es sich überhaupt nach Köln verschlagen?
Beziehung und Arbeit, um es kurz zu machen. Also ich habe in Stuttgart Medientechnik studiert, dann so in der Mitte des Studiums gab es bei uns dann so Praxissemester und da habe ich dann so Praxissemester in Köln gemacht und bin dann auch so arbeitstechnisch hängen geblieben. Hab meinen Freund kennengelernt und ja, dann war irgendwann klar, ich muss dauerhaft nach Köln, was aber auch keine Strafe war. I like it.
Hast das Studium aber beendet, oder?
Ja.
Gut. Was ist Medientechnik so für Unwissende?
Ja, also ich habe das in Stuttgart studiert und in Stuttgart ist das an der FH so ein relativ weich gefasstes Studium, also man hat dann so im Grundstudium so klassische Ingenieursgrundlagen, Elektrotechnik, Mathe, Physik und so weiter. Wenn man das überstanden hat, dann wird es im Hauptstudium da so ein bisschen offener. Das heißt, man kann sich eher so Richtung Filmschaffender so weiterentwickeln oder die Kurse so legen, dass man dann eher so ein Filmfuzzi wird oder eher so ein Videofuzzi oder eher so ein Tonmensch. Bei mir war es immer so Richtung Ton, weil ich ja wegen Musik auch eine gewisse, ja, Tonaffinität immer hatte. Deswegen habe ich immer so alle Tonkurse und Seminare belegt, die man so belegen konnte. Und ja, das ist das, was ich dann so nach dem Studium dann auch gemacht habe. War ich lange freier Tontechniker, bin ich inzwischen nicht mehr. Ja, alles mit Medien, ne? Und Technik, das ist das Studium.
Und wann ist der Tonfuzzi Roman zur Musik gekommen, beziehungsweise welchen Stellenwert hat Musik in deinem Leben?
Riesengroßen. Also eigentlich ist der Tonfuzzi erst später gekommen und der Musikfuzzi war eigentlich schon früher da. Also Gitarre habe ich so mit 10 angefangen und lass mich überlegen, in meiner ersten Band habe ich so mit 16 gespielt im Saarland. So eine Thrash-Metal-Band.
Yeah.
Acrophobia hießen wir, glaube ich. Und ja, und so ging das dann weiter. Ich habe eine ganze Weile Metal gemacht im Saarland, bis, lass mich nicht lügen, 24 oder so. Und da ich aber schon immer so, selbst als ich Metal gehört habe, war mir halt so der eine Metal-Stiefel nie genug. Ne? Da musste ich irgendwie, keine Ahnung, als wir dann damals so, vor allem, weiß ich nicht, Metallica, Slayer, Anthrax und so gehört haben, musste ich dann halt irgendwann damit anfangen, die alten Black Sabbath-Platten zu hören, so. Und war dann irgendwann eher so der 70s, Stoner, Doom, wie auch immer, Typ. Und ja, von da aus dann irgendwann Beatles und irgendwann Indie. So mit Ende 20 war meine absolute Lieblingsband, die ich über viele Jahre nonstop gehört habe. Dann die Pixies. Ich auch immer noch fantastisch, aber habe ich halt fertig gehört sozusagen.
Tot gehört.
Bisschen, ja, aber immer noch großartig, keine Frage. Ja, und so ging das halt immer weiter, ne? Also ich bin einfach so ein Typ, der sich auch einigermaßen schnell langweilt, wenn er Sachen super findet und sie dann halt in Dauerschleife hört. So, ich meine, finde die dann danach nicht weniger super, aber ich muss dann halt auch irgendwie was diametral anderes hören. Und weil ich es einfach nonstop gehört habe, so vorher und dann geht das immer so weiter, ne? Und ja, bis zu dem, was ich quasi heute höre und heute mache.
Was ist der Unterschied für dich zwischen Musik hören und Musik machen? Gibt dir dasselbe Gefühl oder ist das was ganz anderes?
Also natürlich beeinflusst das, was man hört, auch das, was man macht. Aber es ist schon was anderes, ne? Weil letzten Endes so das. Überlege auch immer wieder so, was ist das der eigentliche Kick, ne? Warum ich das so mit 47 immer noch mache. Und dann würde ich ganz klar sagen, dass das Allerwichtigste, warum man das macht, ist der Moment, wo man so am Rumschrammeln ist, am Rumdudeln ist und man plötzlich in so einen kreativen Flow kommt und plötzlich einfach ja, spielt und spielt und spielt in so einem Stream of Consciousness, wie auch immer. Und auf einmal ist 3 Stunden später und man hat irgendwie 3 Stunden ohne Pause sich die Finger wund gespielt und irgendwie dabei 5 neue Riffs, 5 neue Ideen erzeugt. Ob das dann einen Tag später alles noch Bestand hat und das dann immer noch genauso gut findet wie in diesem Zeitpunkt des Flows, ist eine andere Sache. Aber dieser Flow, dieses einfach nur spielen und dann nichts anderes mehr denken und währenddessen kreativ sein, das ist eigentlich so das. Das fand ich schon mit 16 mit meinen Metal-Riffs fantastisch und das finde ich heute mit irgendwelchen Kraut-Indie-Riffs immer noch genauso fantastisch. Und deswegen muss ich das machen. So. Und das ist natürlich was anderes wie Musik hören. Ne? Bei Musik hören, ja, findet man im besten Fall natürlich auch so einen gewissen Flow und aber da hört man ja jemand anderem zu, ne? Und macht gerade nicht selbst so und das ist natürlich schon ein großer Unterschied.
Da hast du mir jetzt schon ein bisschen Fragen vorweggenommen, aber gehen wir nochmal zurück. Du hast zwar schon gesagt, wann du ungefähr die Gitarre zum ersten Mal zur Hand genommen hast, aber wann bist du überhaupt so zur Musik gekommen oder wann hast du Musik wahrgenommen, dass es mit dir was Schönes macht?
Gute Frage, also so wahrscheinlich schon immer. Also ich weiß, dass ich so als, ich glaube, da war ich 5 oder 6, da fand ich das schon toll. Also mein Vater war Antiquitätenhändler und wir hatten so eine antike Truhe, in die mein Vater so ein klassisches, so eine klassische Soundanlage eingelassen hat. Weißt du, diese Dinger, wo dann rechts der Plattenspieler war, in der Mitte Radio, ich weiß nicht genau, und links dann Tape Deck, aber so in so ein so einem flachen Ding. Und daneben in der Truhe war dann noch genau Platz für die Platten von meiner Mutter, meinem Vater. Und mein Vater war so ein Schlagerfan. Der hatte dann so, ich weiß, dass ich so mit 6 fand ich, ich glaube von Bill Ramsey, hier die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Die Single hatte mein Vater und die habe ich auf dieser Anlage rauf und runter gehört und fand es damals schon total super, dass man mit diesem Plattenspieler, der konnte nämlich nicht nur 33, ein Drittel und 45 Umdrehungen machen, sondern auch 78 und 16.
Genau, ja.
Und ich fand das damals schon super, dann diese Single viel zu schnell oder viel zu langsam abzuspielen und mich dann irgendwie dabei tot zu lachen, wie das klingt. Und das sind so die allerersten Erinnerungen an ja, Faszination mit Musik. Meine Mutter hatte eher so bisschen cooleren Musikgeschmack. Die hat dann irgendwie so Platten von Ike und Tina Turner und Susie Quattro und so Rockröhren fand die immer total super. Und die Platten habe ich dann auch gehört. Das waren aber meistens LPs und da war es dann noch viel lustiger, die auf 78 laufen zu lassen, weil da waren die ja noch viel schneller als die Singles. Sowas habe ich gemacht und dann habe ich so zweite Erinnerungen an eine frühe Zeit von Musikbegeisterung war, dass ich mit meinem ersten Kassettenspieler, die ja dann auch immer so Radio hatten, immer so Songs schon vom, ich vermute mal, Saarländischen Rundfunk damals aufgenommen habe. Und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass ich irgendwie so mit 8 oder vielleicht war ich auch schon 10, ne, ich glaube, ich war eher so 8, so Rock You Like a Hurricane von Scorpions aus dem Radio aufgenommen habe. Und natürlich, ne, wie das so ist, hat der Moderator ins Intro mit reingelabert. Und ich kenne quasi Rock You Like a Hurricane immer noch im Kopf mit dem Intro, wo der Moderator vom Saarländischen Rundfunk da quasi reinredet, weil ich das genau in der Version dann anschließend auf Kassette irgendwie tausendmal gehört habe und dazu abgegangen bin. Ja, und dann irgendwann so mit weiß ich gar nicht, 12, 13, 14 war das dann echt so in der Schule, dass ich dann so erste Kumpels hatte, wo wir uns dann so Metal-Tapes gegenseitig überspielt haben. Und das war dann schon Anthrax und Metallica und dann war es auch immer ganz wichtig, dass man auf den Etiketten versucht hat, den Schriftzug richtig nachzumalen und so, möglichst getreu. Und ja, das sind so die Erinnerungen an die Anfänge.
Wie hörst du heute dann Musik am liebsten? CD, LP, Streaming?
Also inzwischen, ich hätte es selber nicht geglaubt, weil das hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, ey, sorry, dieses ganze Gestreame ist so praktisch. Ich habe das überall dabei. Ich bin auch jemand, der gerne in allen möglichen Situationen Musik hört. Und deswegen war für mich auch so, dass man dann irgendwann auf dem Handy, also am Anfang genug Platz. Inzwischen ist ja der Platz nicht mehr das Entscheidende, weil man alles streamt. Aber ne, das ist so quasi ab dem Moment, wo man wirklich, egal wo, egal welche Musik hören konnte, habe ich das schon sehr gefeiert und sehr genossen. Und so zum Entdecken von neuen Dingen finde ich das auch immer noch sehr praktisch. Ich habe auch immer wieder mal so Anfälle, wo ich dann wirklich von einer neu entdeckten Band zur nächsten hoppe, weil die quasi als ähnlich in Spotify angezeigt wird und so und mir dann irgendwie ewig lange Playlisten mache mit 50 neuen Bands, die ich dann in der Session entdeckt habe, mir dann da irgendwie zusammenstelle und das irgendwie feiere, dass das geht. Aber ich bin trotzdem inzwischen tatsächlich wieder ein großer Vinyl-Liebhaber. Also ich habe irgendwann angefangen, mir einen Plattenspieler zu kaufen. Also es ist inzwischen auch ein bisschen her, aber dass das nochmal so richtig Fahrt aufgenommen hat, dass ich mir regelmäßig Platten kaufe, das ist tatsächlich auch mit der Corona-Zeit nochmal intensiver geworden. Da haben ja, glaube ich, viele Leute so ein bisschen Hobbys, die in Vergessenheit geraten sind, dann wieder aufleben lassen. Und das war bei mir definitiv Vinyl. Man könnte so ein bisschen sagen, die Platten, die ich als absolute Meilensteine erachte, von denen ich der Meinung bin, dass die von vorne bis hinten absolut fantastisch sind. Die kaufe ich mir so nach und nach auf Vinyl und das ist das, was ich total gerne auf Vinyl höre, ne? Mich wirklich aufs Bett zu legen und ich höre tatsächlich meist mit Kopfhörer und dann wirklich sich Zeit zu nehmen, die komplette Platte zu hören und auch vorher nicht aufzustehen, ne? Was man ja heute so in der ganzen Aufmerksamkeitsdefizitzeit mit irgendwie 10 Sekunden aufs Handy gucken und dann schon direkt das nächste gucken müssen, ja fast schon gar nicht mehr schafft. Und da nehme ich mir aber die Zeit, das zu tun. Ja, das ist so die eine Seite, wie ich Musik konsumiere. Also wirklich so meine absoluten Lieblingsalben auf die Art und Weise zu hören. Ich mag aber natürlich auch die Vorteile des Streamings, also sprich immer den neuesten Song der Band sofort hören zu können an dem Tag, wo es rauskommt und nicht nur irgendwo hinlaufen zu müssen, um das erst zu kaufen. Und eben auch dieses Hopping, ne? Was gibt es da noch? Und ach, die sind ja auch super und das klingt auch interessant, mal reinhören und so. Das genieße ich schon auch, muss ich sagen.
Lieblingsplatten ist das richtige Stichwort. Eine Band hattest du ja schon genannt, die Pixies. Welche MusikerInnen oder Bands haben dich im Laufe deines Lebens denn am meisten geprägt? Oder dir
Also,
am meisten zugesagt?
in der Zeit, Ende meiner 20er, definitiv Frank Black und die Pixies, weil ich tatsächlich finde, dass Frank Black, auch wenn die aktuellen Pixies-Platten mir auch überhaupt nicht mehr gefallen, aber einer der größten Songwriter aller Zeiten ist. Also, ich kenne tatsächlich auch alle Solo-Platten von Frank Black und, ja, er ist, glaube ich, ihm fehlt so ein bisschen der perfekte Produzent, der ihm auch mal sagt, lass mal den einen oder anderen unnötigen Song weg. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass er ein wahnsinniges Talent hat und wahnsinnig wiedererkennbare Stimme und so weiter. Den verehre ich sehr auf jeden Fall. Dann war ich halt so Anfang 20, meiner 20er war ich halt der weltgrößte Black Sabbath-Fan und bin halt immer noch der Meinung, dass halt Tony Iommi einer der prägendsten Gitarristen aller Zeiten ist und finde den Stil auch immer noch fantastisch. Jay Mascis finde ich absolut super von seinem Gitarrenton und seiner Art und Weise, Soli zu spielen, sodass man tatsächlich wieder Lust hat, Gitarren-Soli zu hören, was man ja zwischendurch. Also was ja in Indie-Kreisen auch irgendwie sehr verpönt ist, Gitarren-Soli und so weiter. Aber bei Jay Mascis werden die meisten dann noch irgendwie weich, weil es irgendwie nicht so ein Geprotze ist, sondern irgendwie Gefühl hat. Ja, Gefühl, das klingt so ein bisschen, wir würden jetzt über so einen Blues-Musiker reden, aber auf eine andere Art. Finde ich auch total super. Brian Wilson würde ich tatsächlich auch als einen der absolut größten Melodie-Genies bezeichnen. Ich auch sehr, sehr, sehr großer Fan. Also so habe ich eigentlich eben ein bisschen vergessen. Beach Boys hatte ich irgendwann auch so einen absoluten Verehrungsanfall und habe tatsächlich mal so monateweise nur noch Beach Boys gehört. Wer noch? Ja, einige andere. Ta tatsächlich, ich bin absoluter Fan von Gary Holt von Exodus. Ich weiß, das werden viele Indie-Leute irgendwie weird finden, aber ich finde es den absoluten Wahnsinn, was der für Gitarrenriffs macht.
Du unterhältst dich mit einem bekennenden Thrash-Metal-Fan,
Ich weiß, ja,
insofern
du wirst da
rennst du
kein
bei mir
Problem mit
offene
haben.
Türen ein.
Nein, also es ist ja tatsächlich auch so, ich bin ziemlich weg vom Metal, aber es gibt halt einfach so ein paar Bands, die ich früher komplett verehrt habe, die ich auch immer noch verehre. Ne? Also ich höre das nicht mehr Tage und monateweise, aber ich höre es halt immer wieder mal und denke so, ja, ich muss jetzt nicht 30 Bands von der Sorte hören, aber diese eine Band, die ist einfach der Wahnsinn. So. Und da gehört halt Exodus und Gary Holt mit seinen völlig verrückten Riffs, wo ich immer wieder so denke, wie kann man sowas spielen? Finde ich immer wieder, zaubert mir immer wieder so ein Grinsen aufs Gesicht. Also finde ich schon gut.
Ja. Eine Band hattest du vorhin schon genannt. In welchen Bands warst du vor Dissolver schon aktiv? Vor allen Dingen interessieren natürlich die Metal-Bands. Yeah.
Soll ich von vorne nach hinten erzählen oder umgekehrt,
Von
von der?
damals zu heute.
Na gut. Also wie gesagt, allererste Band war Acrophobia, Thrash-Metal-Band. Da habe ich Gitarre gespielt, nicht gesungen. Und das war so richtiges Gekloppe, ne? Also so Sepultura-mäßig. Genau, und danach kam The Experience. Die gab es eine ganze Weile und wir hatten tatsächlich auch ein Label und haben drei Platten gemacht, die zum Teil auch so ganz gut besprochen wurden im Rockhard und Metal Hammer damals und so. Und im Saarland, naja, ich will jetzt nicht sagen, wir waren wirklich bekannt, aber im Saarland kannte man uns auf jeden Fall, wenn man auf die Musik stand. Und das habe ich halt eine ganze Weile gemacht. Also da habe ich dann auch gesungen und Gitarre gespielt. Und tja, was kam danach? Dann habe ich erstmal studiert, da wurde es so ein bisschen ruhiger. Und als ich dann in Köln fest war, hatte ich dann Indie-Band, die hieß Poverty Jet Set. Da ging es, es war so ein bisschen Punk-Indie. Sehr Pixies beeinflusst auch, würde ich sagen, im weitesten Sinne. Die gab es leider nicht so lange, aber in der Zeit, wo es die gab, haben wir relativ viel gespielt und auch irgendwie ein Demo gemacht, eine Platte aufgenommen, die nie rausgekommen ist, aber wir immerhin gemacht haben. Ja, also das gab es dann so. Und mit denen ist es dann leider so ein bisschen sehr traurig zu Ende gegangen, sodass ich danach erstmal ein bisschen frustriert war und das war dann so die MySpace-Zeit. Und dann habe ich so ein Projekt gemacht, wo ich, also es war dann so das erste Mal, wo ich alles alleine gemacht habe, weil ich so ein bisschen frustriert war und irgendwie dachte, ich habe keine Lust mehr auf Menschen, mit denen man sich dann nur verstreitet. Und habe dann so angefangen, auf dieser MySpace-Seite The Lo-Fi Fair ins Leben zu rufen. Und der Name sollte dann Programm sein. Also ich habe dann mit so einem einigermaßen billigen Drumcomputer so relativ schraddelige Indie-Songs gemacht, die dann auch eher kurz waren, also so Richtung 2 Minuten, und habe da in einigermaßen hoher Frequenz so im Home-Studio Sachen rausgehauen, die dann auch ja, so zunehmend Anklang gefunden haben. Und nachdem ich das so ein, weiß gar nicht genau, ein Jahr oder zwei so betrieben habe, war dann doch irgendwann der Hunger, das dann auch mal live wieder hinzukriegen und nicht nur im stillen Kämmerlein das Zeug zusammenzukloppen. Dann doch so groß, dass ich dann irgendwann mit Peter einen Drummer gefunden habe und mit Robert einen Bassisten. Und dann waren wir ein Trio, ein Indie-Trio. Und Lo-Fi Fair gab es dann sehr lange, also über 10 Jahre, glaube ich sogar. Und das war dann sehr lange meine Indie-Band. Und uns war halt wichtig, dass wir. Und so habe ich die beiden Jungs eigentlich auch fast ausgesucht, dass es vor allem Menschen sind, bei denen ich das Gefühl habe, mit denen kriege ich nie Stress. Und das haben wir immerhin hingekriegt, nachdem das halt vorher mit Poverty Jet Set anders war. Aber ein bisschen auf Kosten von, wie soll ich sagen, Bekanntheit, weil wir halt irgendwie alle drei eher so Leute waren, die jetzt kein Bock hatten, den ganzen Tag zu networken und Konzerte zu regeln und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir sehr viel so im Proberaum vor uns hingespielt, eigentlich total viel Songs geschrieben, auch echt ein paar schöne. Aber wir haben nicht sehr oft gespielt, ne? Und haben jetzt auch nicht irgendwie sehr viel Geld in die Hand genommen, um im Studio in mega guter Qualität Platten aufzunehmen, sondern haben das immer so im Proberaum gemacht. Und das hatte so alles Charme, aber es ging auch so ein bisschen auf Kosten der Aufmerksamkeit von außen, würde ich sagen, ne? Weil Das haben dann halt auch nicht so viele Leute mitgekriegt, was wir da so getrieben haben. Aber trotzdem schön Zeit mit den Jungs.
Und
Und
wie kam
danach irgendwann Dissolver, genau.
ja, und wie kam es dann zu Dissolver und wieso der Name?
Also zu Dissolver kam es, weil ich das, also das sollte zuerst überhaupt gar nicht so ein Projekt werden, was an die Öffentlichkeit geht. Die Anfänge von Dissolver kamen so ein bisschen daher, dass ich, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber dass ich so über die Zeit hinweg schon so nach und nach so ein bisschen Gitarren und Amps, ich will gar nicht sagen gesammelt habe, aber so, naja, ich bin halt schon auch so ein bisschen Gear-Freak und Nerd und mit der Zeit hatte ich dann da halt so einen gewissen Kram da rumstehen und habe mich auch so mit Loops beschäftigt und dann hatte ich irgendwann so die Vision, und daher auch der Name, ich will irgendwann mal meine ganzen Amps so möglichst quadrophonisch aufbauen, in der Mitte von dem Kram stehen und auch so mit allen Gitarren, die ich habe. Also ich habe ja auch so eine Baritongitarre, die dann sehr tief runtergeht mit einem Open Tuning und dann habe ich eine andere Gitarre, die ist normal gestimmt und so. Und dann war irgendwie so die Fantasie, ah, ich will all diese Amps im Kreis um mich rumstehen haben, mit Loops füttern und zwar mit allen Gitarren, die ich habe und möglichst auch mit allen Effektgeräten. Und in diesem zu erwartenden Soundschlamm mich quasi auflösen. Ne? Dissolver oder Dissolve ist ja auflösen. Also quasi eher so am Anfang war das eher so ein Shoegaze-Drone-Gedanke. Und so die allerersten Sachen, die ich gemacht habe, waren ja tatsächlich eigentlich auch Songs von The Lo-Fi Fair, die ich dann in so, ja, eher shoegazigen Varianten umgesetzt habe. Also so damals mit Drumcomputer und dann eben sehr, 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 sehr vielen Gitarrenspuren. Und das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Also das Ganze ist sehr viel krautiger geworden. Aber naja, so dieses Rumspielen mit Sounds und uns nicht über das Bandkorsett limitiert zu sein, sondern zu sagen, ey, ich finde, dass in den Song irgendwie 20 Gitarren gehören oder bei dem anderen Song nur ein Synthi spielt. Das fand ich so einen neuen Ansatz, den ich auch immer noch sehr spannend finde. Also so ein bisschen das Gegenteil von einem Bandkonzept, wo ja dann irgendwie klar ist, naja, wenn es einen Bass und einen Drum und eine Gitarre in der Band gibt, dann wird in dem Song höchstwahrscheinlich auch Bass, Drum und Gitarre vorkommen. Was ich jetzt nicht verteufel, aber was halt bei Dissolver quasi genau umgekehrt ist. Ne? Da ist erstmal alles erlaubt und oder sagen wir mal, alles, was ich irgendwie spielen kann oder programmieren kann, ist erlaubt. Hauptsache, ich habe am Ende das Gefühl, der Song funktioniert jetzt. Genau, aber ja. Und irgendwann hat es mich dann halt auch rausgetrieben, ne? Und dann gab es auch erste Live-Konzerte und ja.
Ist es von Vorteil oder von Nachteil, alles alleine zu machen?
Sowohl als auch, also es ist echt Fluch und Segen. Ich bin sehr oft nah am Burnout, weil ich halt alles selber machen muss und weil ich auch nicht ganz unanspruchsvoll bin mit mir selber. Also sprich,
Ist mir gar nicht aufgefallen bisher.
nee, okay, dann weißt du es jetzt. Also, ne, weil letzten Endes, es nimmt einem niemand anders ab, ne? Man muss es selber auf die Reihe kriegen und naja, wenn dann halt irgendwie klar ist, naja, bei dem so die Vision steht, ne, wie der Song aussehen muss, aber in Wahrheit aufgenommen ist noch sehr wenig. Und naja, man muss den Gesang machen, man muss den Synthi programmieren, man muss die Gitarre spielen, man muss den Bass spielen, wenn einer da ist. Wenn man ein echtes Drum haben will, muss man einen Drummer organisieren, man muss mit dem Termine abmachen, wann man das aufnimmt. Man muss es aufnehmen, wenn es aufgenommen ist, muss man es irgendwie anfangen zu mischen, zu schneiden, zu machen, zu tun und so weiter. Das ist manchmal echt zu viel. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch für die neue Platte mehr und mehr angefangen, auch so ein bisschen Sachen abzugeben. Also mich so ein bisschen zu fragen, was kann ich denn wirklich am besten, was muss ich denn wirklich selber machen und dann auch irgendwie zu sagen, muss ich das jetzt auch noch selber mischen oder muss ich vielleicht eher mal einsehen, dass das jetzt nicht meine allergrößte Stärke ist und das dann auch mal jemand anders macht. Also so gesehen mache ich gar nicht mehr alles alleine. Aber ja, das kann schon ein Fluch sein. Der Segen an der Sache ist halt, dass ich natürlich auch alles nur mit mir abmachen muss, ne? Also auch das ist manchmal Fluch, aber der Segen daran ist, wenn mich jemand anruft, kannst du nächste Woche spielen, dann muss ich nur mit mir selber abmachen, kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin. Also auf der Ebene bin ich sehr viel flexibler, als das manchmal früher mit anderen Bands war. Und natürlich so auf der kreativen Ebene, ne? Also jeder Furz, der mir einfällt, den kann ich theoretisch auch machen, ne? Also ob das dann nachher eine gute Entscheidung war, ist eine andere Frage. Aber ich liebe es schon auch so ein bisschen. Das passt so ein bisschen zu diesem hier Flow, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wenn ich irgendwie eine Idee habe, die mir in den Kopf kommt, dann bin ich manchmal auch so ein bisschen getrieben davon, ne? Also es gibt auch so Momente, wo mir so Textzeilen in den Kopf kommen und so ging es mir eigentlich schon immer in meinem Leben, ne? Und dann singe ich den ganzen Tag, also dann schreibe ich quasi im Kopf, während ich arbeite oder andere Dinge tue, schreibe ich diesen Song weiter, weil ich einfach diese Zeile so lustig finde oder gut finde oder was auch immer. Und habe dann früher oft so gedacht, naja, aber das ist ja jetzt total poppig oder das wäre ja jetzt ein Song, der wäre ja lustig oder der wäre ja sehr deprimierend. Das passt ja gar nicht zu dem, was ich gerade mit der Band mache. Und jetzt kann ich halt sagen, naja, ich probiere einfach mal, das Ding aus dem Kopf rauszuholen und in die Realität zu überführen. Und dann überlege ich mir, ob das wirklich eine gute Idee ist, das irgendwie auf die Leute loszulassen. Aber die Möglichkeiten habe ich halt heute, ne? Und das finde ich schon ganz gut. Das mag ich daran.
Und wen fragst du, wenn du Zweifel hast, ob das gut ist oder nicht gut ist? Dein Freund oder befreundete Musikerin oder wen?
Also mein Freund auf jeden Fall. Und der ist immer so der Erste, der Dinge zu hören kriegt oder der dann auch beurteilen darf, dass das in eine total komische Richtung geht und ich da gerade mich in irgendwelche Sphären geschraubt habe, die zwar vielleicht ich gerade gut finde, aber die wirklich bescheuert sind. Und es gibt auch den einen oder anderen guten Freund, dem ich das dann manchmal zeige. Das gibt es auch. Das ist aber so sehr individuell. Also einerseits muss ich die Sachen manchmal anderen Leuten zeigen, aber am liebsten will ich halt die Sachen den Leuten immer erst zeigen, wenn es fertig ist, ne? Also ich bin schon auch immer so ein bisschen, naja, da stimmt ja jetzt noch gar nichts. Das ist ja jetzt alles nur so noch nicht fertig gespielt und noch nicht fertig getextet, so kann ich das ja noch keinem zeigen. Da war ich früher ganz extrem und mittlerweile, ja, gibt es einfach ein paar Vertraute, denen ich dann auch mal die völlige Rohfassung zeige, um so einen ersten Eindruck zu kriegen, ob ich gerade total spinne oder das vielleicht sich schon lohnt, fertig zu machen. Ja.
Wie lange hast du gebraucht, bis du den eigenen Dissolver-Sound gefunden hast und wie würdest du den Sound umschreiben?
Ich weiß gar nicht, ob ich ihn gefunden habe, weil ich empfinde es eigentlich wie so eine ständige Suche. Aber ja, das was halt vor allem, naja, also jetzt so für die nächste Platte würde ich sagen, gibt es schon gerade so einen gewissen Sound, der sich so eingespielt hat. Und der lebt ein bisschen immer noch von meiner alten Faszination für Indie, Vintage, Shoegaze, Wave Sounds, würde ich sagen. Aber in Kombination mit meiner einigermaßen jungen Begeisterung für auch Krautrock, ne? Und für Synthesizer. Ein Meilenstein der letzten Jahre war, dass ich mir in der Corona-Zeit von dem ganzen Geld, was man so in der Corona-Zeit gespart hat, weil man keine Urlaube gefahren ist oder so, mir dann so einen Moog-Synthesizer gekauft habe, so ein voll analoges Teil, wo es überhaupt keine Presets gibt und man alles selbst einstellen muss an den 50 Rädchen, die das Ding hat. Und da in dem Ding halt komplett versunken bin und das natürlich in sehr vielen Songs auch eine Rolle spielt. Also da quasi so entweder die Bassline bildet oder irgendeinen Akkord, der ein bisschen weiter oben angesiedelt ist. Also das Ding ist mittlerweile auch, würde ich sagen, ein zentrales Element, vor allem auch live. Und ja, ich versuche so ein bisschen diese alten Indie-Gitarren, also so, oder was heißt alt, aber so da, wo ich quasi herkomme, das so möglichst organisch zu verknüpfen mit diesem eher Arpeggio-haften Krautsynthi und das zusammen mit deutschen Texten. Das würde ich sagen, ist so das, was ich mit Dissolver versuche, zu einem stimmigen Ganzen zu verquirlen.
Wie gelingt es dir, im stressigen Alltag überhaupt Platz für deine Musik und deinen kreativen Output freizuhalten?
Schwierig.
Man ist auch nicht immer in der mentalen Verfassung, jetzt kreativ zu sein, wenn der Tag halt extrem stressig war, dann will man einfach nur nichts machen und eine Serie wegbingen.
Ja, also es funktioniert nicht immer. Es ist halt immer so ein Versuch, ne? Also so, man setzt sich ran, weil man irgendwie denkt, also ich würde auch noch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen, ich mache gerade wirklich eine Platte und die muss irgendwann fertig werden und da gibt es halt einfach Arbeitsschritte zu tun, bis man sagen kann, der Song ist jetzt fertig. Das ist so. Da ist ja so die kreative Phase fast schon abgeschlossen und da sind eher so Arbeitsschritte drin, die eher so ein bisschen Fleißarbeit auch sind. Ne? Das ist dann eigentlich fast eher wie Arbeiten. Da muss man eher gucken, wann hat man die Konzentration dafür und muss es dann halt einfach machen. Auch da ist natürlich genug Prokrastination dazwischen, dass man auch mal keine Lust hat oder es vor sich herschiebt. Das ist so. Das eine und das andere ist natürlich so der kreative Prozess, ne? Also es gibt noch gar keinen Song, es gibt auch keine Deadline, und man will einfach kreativ sein. Das fällt mir eigentlich fast eher leichter, weil das für mich nicht so anstrengend ist. Also da muss ich mich eigentlich nur hinsetzen und spielen. Und klar lässt man es dann auch nach einer halben Stunde sein, weil man irgendwie sagt, boah, heute laufen die Finger aber gar nicht rund oder fällt im Kopf irgendwie gar nichts ein oder komme ich gar nicht in dieses Fließen rein, ne, wo dann die Kreativität so von selber kommt. Aber meistens ist es eher so, dass man eigentlich einfach nur lang genug spielen muss und dann wird man immer ruhiger und immer ungestresster und dann ist 3 Stunden später, so wie ich vorhin gesagt habe, ne, und man hat halt einfach lange gespielt und war kreativ und ist eigentlich sogar dann sehr entspannt. Also für mich ist, wenn ich in diesen Flow reinkomme, dann ist danach eigentlich aller Stress der Welt weg. Dann ist das eigentlich wie so ein Tag im Spa.
Braucht man als Ein-Mann-Projekt überhaupt einen Proberaum? Also geht das von zu Hause aus oder bist du auch im Proberaum?
Also ich bin total zweigeteilt unterwegs. Wenn ich gerade nicht live spielen muss oder mich nicht auf ein Live-Konzert vorbereiten muss, dann habe ich alles zu Hause und dann kann ich auch zu Hause alles machen. Was aber nicht funktioniert, ist, mich auf Live-Konzerte auch zu Hause vorzubereiten. Also das ginge zwar theoretisch, aber praktisch muss ich dann halt schon irgendwie da stehen und es muss laut sein. Das kann ich zu Hause nicht. Zu Hause mache ich eigentlich fast alles mit Kopfhörern. Und ich darf da nicht im Kopf haben, oh, wenn ich jetzt übertreibe, dann klopft es gleich von unten vom Nachbarn.
Ja.
Und dafür muss ich im Proberaum sein. Dafür muss ich irgendwie laut sein können und das Gefühl haben, das ist jetzt ungefähr vergleichbar mit einer Situation wie auf einer Bühne. Weil das würde sonst nicht funktionieren.
Ich habe dich ja schon live gesehen. Im Gegensatz zum Studio stehst du live komplett allein auf der Bühne. Es gibt Songs, da spielst du hinter viel Equipment stehend mit umgehängtem Bass, Keyboard und singst ins Mikrofon. Da muss man schon ziemlich bekloppt sein, sich das anzutun. Oder bist du mutig oder gaga?
Ich weiß nicht, ob ich mutig bin, weil jedes Mal, wenn ich mich auf ein Konzert vorbereite und sagen wir mal davor vielleicht 6 Monate oder 9 Monate kein Konzert hatte, also sprich so ein bisschen raus bin und das dann wieder neu anfange, so ein paar Wochen vorher, kriege ich erstmal total Angst, weil es dann nämlich erstmal überhaupt nicht funktioniert, was ich davor habe. Und da verfluche ich mich eigentlich jedes Mal, was ich da für ein Quatsch mir da ausgedacht habe. Und denke so, boah, es ist jetzt wieder so viel Arbeit, bis ich das auf eine Ebene kriege, dass das flüssig funktioniert. Und ich meine, es funktioniert ja auch nicht immer flüssig, es passieren ja auch mal Fehler, aber wo ich so das Gefühl habe, naja, egal was jetzt passiert, jetzt kann ich so gut, dass ich nicht auf der Bühne anfangen werde zu weinen und nicht mehr weiterspielen kann, sondern ich werde dann schon irgendwie weiter klarkommen, weil ich es dann schon genug drauf habe, dass es dann irgendwie auf jeden Fall funktionieren wird. Also von daher weiß ich gar nicht, ob ich mutig bin, aber ich mache es dann halt trotzdem, weil es dann halt immer zwischen diesen Phasen, wo man irgendwie denkt, mein Gott, was tue ich mir da an, dann natürlich auch immer so die Phasen gibt, wo es halt einfach wahnsinnig Spaß macht. Nämlich dann, wenn plötzlich Dinge, also wenn dieser verrückte Quatsch oder diese Überforderung, die man sich da antut, anfängt zu funktionieren, ne, dann kriege ich halt auch so ein kleines High, ne, und genieße das dann total, dass ich irgendwie Bass spiele, Gitarre spiele, am Synthi rumschraube und auch noch singe, ne? Also wenn es dann anfängt zu funktionieren, fühlt sich's umso geiler an. Aber ja, man muss sehr viel dafür tun. Also wie gesagt, wenn ich irgendwie 6, 9 Monate nicht gespielt habe und dann ein Konzert habe, dann muss ich eigentlich. Inzwischen geht es ein bisschen schneller, aber früher musste ich da so 6 Wochen vorher anfangen zu proben für so ein halb- bis dreiviertelstündiges Konzert und habe dann tatsächlich in jeder freien Sekunde geprobt, also wirklich fast jeden Tag diese 6 Wochen. Sonst hätte es nicht funktioniert. Und ganz so schlimm ist nicht mehr, aber so 2, 3 Wochen sehr intensives Proben ist trotzdem immer noch nötig, sonst funktioniert es nicht.
Das ist die Frage nach der Anspannung vor Auftritten mit Ja zu beantworten. Die ist vorhanden.
Ja, die ist vorhanden. Wobei sie ist halt immer vorher, also so, wenn ich noch nicht weiß, wie viele Leute kommen, wenn ich noch nicht weiß, ob alles funktioniert, weil, also gar nicht im Sinne von funktioniert alles, was ich machen will, sondern eher so, funktioniert das mit dem Sound? Der Soundcheck war vielleicht ein bisschen komisch oder zu kurz, was sehr oft passiert. Weil man ja meistens jetzt irgendwie nicht eine Headliner-Show mit eigenem Mischer und definierter Soundcheck-Zeit macht, sondern dann immer erst dann, wenn die anderen Bands fertig sind oder so. Und dann, da bin ich dann sehr hibbelig und sehr angespannt, weil ich irgendwie noch nicht weiß, ob es klappt. Meistens ist es dann so, wenn ich dann anfange zu spielen und irgendwie merke, aha, ich höre alles, die Sache rollt, es sind Leute da, dann ist irgendwann die Dreiviertelstunde auch vorbei und ich weiß gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also da kann ich nicht unbedingt sagen, dass ich dann angespannt bin. So, wenn es dann erstmal, da bin ich dann vielleicht auch so, weiß nicht, Showman genug, um dann zu sagen, so jetzt irgendwie Showlichter an und alle Sorgen, die ich vorher hatte, sind jetzt egal, weil jetzt wird gespielt. So, und ob das dann nachher ein gutes Konzert oder ein schlechtes war, da mache ich mir danach Gedanken drüber, aber nicht jetzt.
Der Showman Roman Biewer spielt Ende Oktober das erste Mal als Dissolver in Saarbrücken, und zwar, oder im
Ja.
Saarland in Saarbrücken mit der Band Tausend Augen. Aufgeregt?
Ja, weil jetzt stehe ich ja noch nicht auf der Bühne. Jetzt ist ja noch Vorbereitung, jetzt funktionieren die Sachen alle noch nicht so richtig. Gerade schon, ja. Also so aktuell. Ich bin sehr gespannt, was da passiert tatsächlich. Also wie die Leute da so sind, die haben mich ja, glaube ich, alle noch nicht gehört oder die meisten nicht gesehen, sowieso noch nicht. Und ja, klar, bin sehr gespannt.
Bei den neuen Songs hat im Studio Jan Philipp Jansen von Die Sterne, Urlaub in Polen, von Spar, Dumbo Tracks, Schlagzeug gespielt. Wie bist du auf ihn gekommen? Wie war das? Und warum überhaupt die Entscheidung, ich hole mir jetzt einen richtigen Schlagzeuger ins Studio? Also es gibt keinen falschen Schlagzeuger, aber ein reales Schlagzeug, kein Drumcomputer.
Naja, also bei der ersten Platte, Lagerkoller, die ist ja, da hatte ich ja auch einen echten Schlagzeuger, wobei das war ja nochmal so ein Sonderfall, da hatte ich ja quasi das Schlagzeug vor den Songs, ne, weil die ist ja so komplett sessionbasiert in Berlin entstanden, also wo ich mit diesem Schlagzeuger von Camera, Michael Drummer heißt der tatsächlich, also ist noch nicht mal ein Künstlername.
Schon vorstellen, er wird Geige spielen. Das ist
Ja, ja.
Quatsch, ne? Also.
Wobei es dann, glaube ich, nicht Drummer, sondern Drummer ausgesprochen wird, aber egal. Also,
Guten
ne,
Tag, ich bin
mit.
Michael Drummer und ich bin der Gitarrist.
Ja, das. Und der, genau. Und der Drummer heißt dann Gitarre.
Geiger.
Ja, Verwirrung. Naja, auf jeden Fall ist ja die erste Platte so entstanden, dass ich mit denen halt sehr, 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 sehr lange in Berlin rumgejammt habe, diese ganzen Jams aufgenommen habe und dann mit. Wahnsinnig viel Schlagzeug nach Köln gefahren bin, also wieder nach Hause. Und dann war irgendwie Corona und dann hatte ich sehr, sehr viel Zeit, rumzuschneiden und aus diesem bereits vorhandenen Drum irgendwie Songs zu machen. Und jetzt ist es halt so gewesen, dass ich eigentlich wieder eher klassisches Songwriting betrieben habe, also sprich für mich selber erstmal wild rumgejammt habe und dann meistens mit Drumcomputer, klar, weil ja kein Drummer bei The Solver spielt und ich im Homeoffice dann natürlich, Home Studio, aber ja, Homeoffice stimmt auch, natürlich dann erstmal irgendwie ein Drumbeat über einen Drumcomputer anwerfe und dann irgendwie gucke, alles klar, was spiele ich da dazu, ist das ein Song, ist das kein Song und so weiter. So dass ich dann halt eben irgendwann eigentlich schon relativ weit produzierte Skizzen von den ganzen Sachen hatte, die dann alle mit Drumcomputer waren. Und es war aber einigermaßen klar, und das werdet ihr auf der Platte dann auch hören, naja, es gibt einfach Parts, die sind mit einem Drumcomputer programmiert, der dann halt auch wirklich wie ein elektronisches Drum klingt, ne? Also wirklich so ein CR78 oder 808 Sound, was auch immer. Also wo man dann irgendwie auch sagt, naja, das soll jetzt auch elektronisch klingen. Und dann habe ich natürlich aber auch immer Drum-Sounds programmiert, die nach natürlichem Drum klingen oder zumindest das dann simuliert haben, wo auch irgendwie klar war, naja, an der Stelle soll es schon klingen wie ein echtes Drum. So, und da das programmierte, echte Drum nicht so klingt wie ein echt gespieltes Drum, war dann irgendwann klar, naja, das wäre schon total super, wenn dort dann halt auch ein richtiger Schlagzeuger spielt. Und auf Jan Philipp Jansen bin ich gekommen, weil ich, naja, halt eine Menge Krautbeats programmiert hatte und dass natürlich einer der Krautschlagzeuger in Deutschland ist, von dem ich sagen würde, naja, der hat das Feel und den Vibe auf jeden Fall, genauso was zu spielen. Und ich hatte eine kleine Connection über ein, zwei Ecken, wie ich an den Kollegen rankomme. Das hat natürlich auch geholfen, sodass dann halt der Kontakt dann wirklich auch stattgefunden hat.
Wenn du nochmal Teil einer Band werden würdest, welche Position wäre dir am liebsten?
Naja, immer wieder, wenn ich mich bei Dissolver mal überfordert fühle mit dem ganzen Kram, den ich mir antue, habe ich dann so den Gedanken, irgendwann, wenn ich noch ein bisschen älter und noch ein bisschen weniger Energie habe, muss ich das auch mal hinkriegen, in der Band einfach nur Gitarre zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber ich glaube, das würde mir irgendwann auch mal ganz gut tun. Einfach nur Gitarre spielen und sich dabei gut fühlen und Spaß haben.
Bisschen runterfahren sozusagen. Dank Van der Meer bist du ja bei Bar Hill Records gelandet und dank dir sind bei Bar Hill Records ja schon einige andere Kölner Bands gelandet. Kadaver des Schnaps, Komplizen der Spielregeln und Plastik Soup. Gehören die zu deiner Kölner Musiker-Bubble oder wie bist du denen über den Weg gelaufen?
Inzwischen würde ich sagen, ja. Also Kadaver des Schnaps kenne ich besser, weil Philipp ein sehr guter Freund von mir schon lange ist, also auch schon bevor er bei Kadaver des Schnaps gespielt hat, sodass ich zu denen immer dann auch eine Connection hatte, also oder beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo Philipp dann da gespielt hat. Inzwischen kenne ich auch die anderen alle ganz gut. Bei Komplizen der Spielregeln war es ein bisschen anders. Also die sind bei mir im Proberaumkomplex, aber wir kannten uns erstmal nicht. Und ich habe die dann ein paar Mal live gesehen. Man ist dann auch mal so ins Gespräch gekommen. Irgendwann haben die mich mal gefragt, ob ich eine Support-Show vor ihrer, ich glaube, es war damals eine Platten-Release-Party, wo ich dann gespielt habe. Und dann haben wir uns so nach und nach kennengelernt, genau. Plastic Soup kannte ich vorher gar nicht. Die kenne ich erst, seit sie jetzt auch bei Barhill sind. Ich glaube, die Connection ist eher über Live von Kadaver de Schnaps,
ja.
Der kannte die. Und
aber ich du war warst so halt der Auslöser sozusagen von der Kette.
Ja, wenn man quasi sagt, dass das Kadaver wegen Dissolver, ja, okay, und dann die wegen Kadaver, das, ja, wenn man das so sehen will, dann ist es so, genau. Und ich glaube, Plastic Soup kam ja dann, als wir zusammen auf dem Indie Cologne, also du und ich,
genau,
da rumgehangen sind, um die Komplizen zu gucken, kam man irgendwann Plastic Soup um die Ecke. Inzwischen kenne ich die aber auch ganz gut. Also ich habe die jetzt mir da auch schon ein paar Mal angeguckt. Ist auch eine super Band live. Und wir haben auch schon ein bisschen gequatscht und werden demnächst auch mal zusammen live spielen. Also da entsteht gerade auch so ein bisschen eine Connection. Ja.
Jetzt haben wir Zeit für eine Kölner Barhill All-Star Band.
Ja, planst du eine Weihnachts-CD oder eine Platte? Soll ich das organisieren?
Nee. Genug Veröffentlichungen bis zum Jahresende. Wann kommt das nächste Dissolver-Album? Du hast es schon angedeutet. Wie weit bist du damit? Wann können die Fans damit rechnen?
Der Release, der hängt doch an dir, wollte ich gerade sagen. Nee, es hängt natürlich auch an mir, weil es davon abhängt, wann ich den Kram abgebe, das weiß ich schon. Also ich habe sehr fest vor, dass ich im Dezember mit allem fertig bin. Das sieht soweit auch gerade ganz gut aus. Die letzten Mixes sind quasi gerade in der Mache. Also es müssen jetzt noch so, lass mich nicht lügen, 3 Songs gemischt werden. Dann muss das Ganze noch gemastert werden. All diese Menschen, die das für mich tun, haben halt auch nicht unbegrenzt Zeit. Ich habe mit denen besprochen, wann wir was machen wollen. Ich hoffe halt, dass das dann alles auch so funktioniert, wie es geplant ist. Wenn der Plan funktioniert, dann gebe ich dir im Dezember alles ab. Ich bin
prima, ich freue mich.
Zuversichtlich, aber ich kann es nicht zu 100% garantieren, Stand heute.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Lieber Roman, ich danke dir. Wünsche dir ein schönes Wochenende. Das war's schon.
Verrückt. Vielen Dank, ich dir auch. Hat Spaß gemacht.
Okay, ciao.
Tschö.
Das war Barhill Records, der Talk mit Roman Beaver alias Dissolver. Die letzten Vinyl-Exemplare seines Albums Lagerkoller gibt es im Barhill Records Shop. Den Link und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Abonniert uns, folgt uns und empfiehlt uns gerne weiter. Danke. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Barhill Records. Der Talk.